Kultur.
Kultura. Kultur.
Kultura.
Culture.
Kultur.
Kultur.
Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Unser heutiges Thema: Humor. Humor mit Ausrufezeichen steht hier. Im Speziellen soll es auch um den Schweizer Humor gehen, um die heikle Frage, ob es diesen überhaupt gibt. Und ich bin froh, dass ich ein paar Fachleute der Materie bei mir zu Gast habe. Julia Kubik, Spoken Word Künstlerin, Autorin, Grafikerin und so weiter und so fort. Patrick Karpitschenko, genannt Karpi, Satiriker, Autor, Regisseur und Filmproduzent. Und Gabriel Vetter, Schriftsteller und Kabarettist. Und wir sind heute zu Gast in der Barracuba in Basel vor Publikum, das sicher auch wahnsinnig gern lacht. Wollen wir mal eine Lachprobe haben?
Es ist wie im Lachseminar hier.
Ja, es ist gar nicht so einfach, auf Kommando zu lachen.
Nein.
Ja, wie habt ihr es denn? Lacht ihr gerne? Oder bringt ihr gerne Leute zum Lachen? Was ist wichtiger?
Ich lache sehr, sehr gerne. Ich lache sogar lieber, als dass ich Menschen zum Lachen bringe.
Mhm.
Man muss aber vielleicht noch schnell vorweg sagen, dass eine Diskussion über Humor natürlich schwierig ist für uns Humorschaffende.
Wieso?
Weil für uns, es gibt nichts, das wir weniger lustig finden, als eine Diskussion über Humor.
Gut, also der zweite Teil des Podcasts ist dafür schon reserviert, dass ihr lustige Sachen sagt.
Gut.
Ich glaube, wir müssen uns erst entscheiden, reden wir ernsthaft über Humor oder sollen wir lustig sein?
Und ein Teil der Zeit könnten wir schon ein bisschen ernsthaft bleiben.
Okay.
Ich würde sagen, im besten Fall findet man, was man selbst als Humorarbeit macht, auch lustig. Also man lacht dann schon beim Denken.
Mhm.
Also dann ist diese Frage sozusagen ja zu beidem gleichzeitig.
Das ist das Traurige an unserem Job. Wir sitzen dann alleine zu Hause und probieren uns zum Lachen zu bringen. Wir sind dann wirklich alleine am Tisch und machen so. Und das ist dann der Beweis, der Joke kommt dann rein. Der wird dann reingeschrieben und der wird dann vor Menschen dann auch gebracht.
Machst du es vor dem Spiegel?
Nein, Gott, nein.
Der hat gelacht.
Nein, guter Gag.
Ich glaube, die Rolle des Spiegels wird irgendwie in allen Kulturtechniken total überschätzt. Mm. Ich kenne niemanden, der jemals mit einem Spiegel gearbeitet hätte.
Das ist so ein popkultureller Hoax, das stimmt gar nicht. Niemand macht das.
Aber Julia hat eine Behauptung aufgestellt, also sie als Gradmesser, sie denkt, sie weiß, was das Publikum lustig findet.
Ich denke nicht, dass ich der Gradmesser bin, aber ich finde schon, dass, also wenn man selbst nicht lustig findet, was man macht, dann kann man es auch schlecht als lustig verkaufen. Aber man stumpft auch ab.
Also wir spüren schon lange nichts mehr.
Also man muss immer härtere Pointen. Man braucht
ja, aber Entschuldigung, habt ihr ein Gegenüber, denen ihr eure Pointen erzählt, oder bleibt ihr da immer ganz allein dabei?
Also ich finde Austausch extrem wichtig. Ich muss immer im Prozess eines Humorwerks immer sehr viel mit Leuten schreiben und austauschen und so. Ja, sonst fühlt es sich sehr einsam an einfach.
Und sind das immer Leute aus der gleichen Bubble? Also bevor wir die anderen dann auch noch fragen zum Gleichen.
Ja, schon, weil zum Beispiel, also meine Mutter sagt jedes Mal, sie versteht es nicht. Also ich versuche schon auch mit Leuten außerhalb der Bubble, wie zum Beispiel meinen Eltern, zu kommunizieren, aber dann funktioniert der Humor eher schlecht.
Ja, bei mir ist es ähnlich. Also ich habe lange Zeit gewisse Social-Media-Plattformen benutzt als Spiegel. Also Twitter zum Beispiel oder mittlerweile Facebook. Das ist so mein.
Was ist denn mit Twitter passiert, Gabriel?
Also können wir die Klinsmann-Episode mal schnell aufgeklärt kriegen?
Das ist ein gutes Beispiel für Humor. Ich war lange aktiv auf Twitter und sehr gerne auch, weil ich es gerade im humoristischen Kontext wahrscheinlich die Plattform oder das Medium gesehen habe, wo ich mich am freisten gefühlt habe. Wo man machen konnte, was man wollte. Und
was ist passiert, Gabriel?
Dann wurde ich wurde gesperrt auf Twitter.
Als Jürgen Klinsmann oder was?
Ja, weil ich irgendwann mal, ich muss es lange ausholen, aber ich habe irgendwann mal behauptet, dass ich nicht Gabriel Vetter bin, sondern Jürgen Klinsmann, ein Fußballspieler damals und heute Fußballtrainer. Und ich habe da meinen Namen geändert auf Twitter und habe das Foto geändert, durch ein altes Foto von Jürgen Klinsmann ersetzt und habe dann behauptet, dass ich der neue Trainer vom FC Basel bin und habe auf sehr schlechtes Englisch mich gefreut, dass ich der neue Trainer of this tradition-rich club bin. Und das war irgendwie so nah an der Realität, dass ganz viele Leute das geglaubt haben. Und dann fand ich das sehr lustig und habe weitergemacht und habe dann behauptet, dass ich im Europapark wohne, der einer der großen Sponsors ist des FC Basel, das weiß man nicht. Und dass ich den Generalschlüssel des Abwarts bekommen habe und deswegen alle Rides schon bevor der Park aufmacht benutzen durfte. Und das war offenbar so nah an der Realität, dass ich gesperrt wurde von Twitter wegen Identity Theft. Und
hast du die ganze Zeit nur probiert, das klar zu machen, dass du es doch nicht bist.
Ja, genau. Und das ist wirklich genau dieser Kern. Es hieß dann irgendwann bei Twitter, naja, man darf das schon machen, man darf sich ausgeben als jemand anderen. Wenn man aber drüber schreibt, über dem Account eigentlich, dass es ein Parody-Account oder ein Satire-Account ist. Mhm. Und da habe ich mich in meiner Berufsehre verletzt gefühlt, weil ich gesagt habe, also irgendwo habe ich einen Berufsstolz als Satiriker. Ich werde die Satire sicher nicht als solche kennzeichnen, weil sonst ist ja der ganze Witz vorüber. Und seitdem bin ich gesperrt.
Aber die Satire ist ja auch groß wie ein Haus gewesen. Also das hätte man ja auch erkennen dürfen als solches.
Ja, das Schöne ist ja gerade, wenn es so dazwischen ist.
Also eine Frage bleibt doch. Und dann können wir den Jürgen Klinsmann hier mal sein lassen. Wolltest du wirklich Jürgen Klinsmann sein?
In dem Moment war ich's. Also ich habe dann auch einmal getwittert, was das Rezept für meinen Erfolg ist. Und habe geschrieben, to know who you really are. And yes, I am Jürgen Anton Klinsmann, Beckers Sohn aus Stuttgart. Er heißt überhaupt nicht Anton zum zweiten Namen, aber ich fand das schön.
Ja. Ah, ist das auch erfunden, der Anton? Hast du denn dazu erfunden?
Ja, weil Jürgen Anton Klinsmann klingt doch super, oder?
Ja.
Das ist auch schön, dass jetzt ganz viele Leute meine heißen wirklich so. Also ich.
Können wir jetzt daraus etwas ableiten, was guter Humor ist?
Also ich finde, das war so gut, dass es illegal gut war und deswegen verboten werden musste.
Wenn man gesperrt wird, ist es guter Humor. Und man muss dazu noch sagen, bei Twitter seit dem Elon Musk-Regime wurden all diese Sperrungen aufgehoben. Also es sind jetzt Nazis, Trump, ganz schlimme Menschen sind nicht mehr gesperrt.
Aber außer ich.
Ja. Weil dort hört es auf.
Es hat schon eine gewisse Logik, oder? Eben, einen Witz machen oder einen satirischen Einschub zu bringen, ist ja nicht das gleiche wie Humor. Wie definiert ihr eigentlich Humor? Ich hab was von Wikipedia abgeschrieben, das ich auch noch zum Besten geben kann, falls euch nichts.
Ich finde, im besten Fall ist es Erleichterung. Weil man die ganze Zeit so viel Alltagsrealität hat und performt und eine Identität ist und so und Dinge tun muss und Humor ist so die angenehm entspannende Dysfunktionalität, die man so mitleben darf und es ist sehr entspannend im besten Fall.
Mhm. Dysfunktionalität, wie meinst du das?
Ja, man kann sich ja nicht die ganze Zeit der Tragweite der Tragik seiner Existenz bewusst sein, also man kann schon, aber dann ist es halt einfach traurig zu leben und Humor ist so die extreme Kehrseite davon.
Also Humor als Gleitmittel fürs Leben. So.
Ja.
Entschuldigung.
Schmiermittel, meintest du, oder?
Ja. Okay. Ja, aber manchmal das mit den Wörtern.
Dann rutscht es raus.
Dann rutscht es raus und dann ist es passiert. Aber ja, also gut, als Schmiermittel. Ist das so gemeint?
Ja.
Ich will hier nicht drauf rumreiten, aber...
Ja, also dann sag mal, was ist ein Humor für dich?
Humor, ich benutze das Wort Humor nur, weil wenn man Comedy oder Komik sagt, klingt es so nach Zirkus. Haha! Und Humor gibt dem Ganzen so einen... Und Satire ist dann aber zu trocken. Satire klingt nach brotlos und weg vom Mainstream und Humor ist so das Knackige in der Mitte, das noch akzeptiert wird und mir ein gutes Gefühl gibt beim Machen. Ich habe jetzt allerdings, das ist mehr aus einer wirtschaftlichen Perspektive gesprochen.
Also was ich gesagt habe, klang dystopischer, als ich es gemeint habe. Ich finde aber schon, dass dieses Klinsmann-Beispiel sehr gut ist, weil eben, ich finde auch meistens den Humor sehr gut, wenn er sehr nah an der Realität vorbeischrammt. Aber nicht nur, es kann auch total absurd sein und auch sehr lustig, aber ich finde schon auch, man muss die Realität beobachten und dann kann man so leichte Abweichungen machen.
Ja, ich glaube auch, ich bin da nah bei Julia, dass es Humor ist für mich diese nicht nur Dysfunktionalität, sondern sich wirklich die Freiheit nehmen, Sachen nicht zu akzeptieren und anders zu machen. Also es klingt jetzt wahnsinnig kryptisch, aber ich habe mir überlegt, ich weiß nicht, ob jemand von euch mal Skater war oder Skateboard gefahren hat. Und ich glaube wirklich, das Eigentliche ist mit Humor durchs Leben gehen oder Humor haben, ist eigentlich wie Skateboard fahren. Also dass man wie eine Stadt hat, die irgendwie so das Leben ist, und es hat da Treppen und Sachen, mit denen man, eine Treppe sagt einem ja, naja, man muss da hochgehen, man kann runtergehen, da hat es eine Straße, das ist so und so. Und ein Skateboarder oder eine Skateboarderin macht ja genau das, was man nicht machen sollte mit dieser Architektur. Man kritisiert sie eigentlich dadurch, dass man sie eben nicht akzeptiert, sondern irgendwie drüber springt oder irgendwelche Tricks macht, die überhaupt keinen Sinn machen. Und ich glaube, so sehe ich es mit dem Humor, dass man irgendwie die Realität, ob es jetzt die empörende Tatsache ist, dass ich nicht Jürgen Klinsmann bin, dass ich diese Rampe nehme und darüber einfach irgendeine Pirouette mache, die überhaupt keinen Sinn ergibt, aber für manche, die zuschauen, vielleicht noch hübsch anzusehen ist, oder dass Leute denken, ah, das war jetzt irgendwie unerwartet oder seltsam, und dann wieder weitergehen. Also so dieses Element des sich Befreiens irgendwie, das ist schon sehr essentiell, finde ich.
Und immer wie die Skater ganz nah an der Realität am Hindernis vorbeischrammen.
Ja.
Die Infrastruktur zweckentfremden.
Ja.
Soll ich es jetzt noch vorlesen, was im Wiki stand?
Ja,
das ist relativ nah bei dem, was Julia gesagt hat. Humor ist die Begabung eines Menschen, der Unzulänglichkeit der Welt und der Menschen, den alltäglichen Schwierigkeiten und Missgeschicken mit heiterer Gelassenheit zu begegnen. So knapp hätte ich es nicht formulieren können, aber hat was. Jetzt eben, Humor, das Stichwort ist gegeben. Vorbereitung auf diesen Podcast, auf diese Episode, habe ich mir überlegt, ja, Humor, wie ist denn das? Was kenne ich denn eigentlich für Humor? Und dann ist mir zum Beispiel der britische in den Sinn gekommen. Unter dem können sich die meisten Leute was vorstellen.
Ich muss schon sagen, ich hab Carpi heute versprochen, dass wenn irgendjemand heute kommt und sagt, der berühmte britische Humor, dann packe ich die Axt aus. Und
also ich habe es jetzt gesagt.
Aber ja, gut.
Aber Jürgen, können wir das vertagen bis später, Jürgen?
Mhm. Ja, ist gut.
Gut. Also britischer Humor haben ja die meisten Leute eine Vorstellung davon, aber ich will jetzt nicht den britischen Humor per se diskutiert haben, wenn wir schon alle ungefähr wissen, was das ist. Schonungslos, direkt, ein bisschen absurd ab und zu. Aber was ist denn eigentlich Schweizer Humor? Das ist so etwas, was wir so als Titel gefasst
Ich weiß
haben.
Leider nicht mehr den genauen Wortlaut, aber Gabriel, du hattest mal vor ein paar Jahren einen Facebook-Post gemacht, wo du die Mentalität der Schweiz beschrieben hast als eine Art Iltis, der so passiv-aggressiv... Ich weiß leider nicht mehr ganz genau, aber es war sehr gut. Was ich eigentlich sagen will, ist, man muss ja zuerst den Gegenstand kennen, an dem man Humor anwenden will. Also man muss die Schweiz irgendwie begreifen oder die Mentalität, was man natürlich nicht so kann, weil es viel zu groß ist. Aber man beobachtet die Schweizer Mentalität und dann dann zeigt sich von alleine, was lustig daran ist.
Iltis?
Ja, ich kann mich irgendwie ein bisschen daran erinnern, aber es ging darum, dass die Schweizer Mentalität irgendwie oszilliert zwischen so, wie so ein bisschen ein nervöser Iltis, der immer nicht genau weiß, ob er jetzt reklamieren soll, also so passiv-aggressiv, sich über irgendwas beschweren oder ganz
sich entschuldigen
ja, oder sich entschuldigen und sich ganz offensiv über etwas freuen, einfach weil es schön ist. Aber ja, ich kann mich auch nicht mehr genau daran erinnern.
Vielleicht noch eine langweilige Antwort. Der Schweizer Humor, also jetzt für mich als Macher, ist natürlich das, was uns fehlt oft, ist die Sprache. Also jetzt auf Englisch oder Deutsch hat man halt ein Reglement, was Sprache angeht. Das heißt Wortwitz und so sind viel.
Wieso meinst du Schweizerdeutsch?
Genau, also jetzt auf Hochdeutsch oder Englisch ist wie die Sprache reglementierter oder so. Mhm. Das heißt, man spielt automatisch mehr mit Wörtern. Und dem Schweizer ist da und der Schweizerin sind da ein bisschen die Hände gebunden, weil es nicht reglementiert ist, weil es so viele Varianten gibt und wir alle sehr befindlich reagieren, wenn gerade nicht der Satz so stimmt, wie wir ihn hören wollen. Und deswegen verzichtet der Schweizer, glaube ich, grundsätzlich ein bisschen auf diese Sprachkapriolen, jetzt in meinem Headspace. Gleichzeitig mag er dann aber so Sachen wie Ironie. Mhm. Ist jetzt für mich sehr schweizerisch, weil ich es anwende und ich mag's. Und halt Bilder, Geschichten, Visuelles sind halt dann stärker jetzt in meinem Empfinden. Aber das ist alles ein Ausdruck, weil uns eben diese Sprache fehlt. Und man muss auch sagen, wir waren ja vorher Teil des gesamtdeutschen Kulturraumes, also vor dem Krieg. Danke. Und das ist ja dann auch uns abhanden gekommen. Und wir haben die Schweizer Kleinkunst- und Comedy-Szene hat dann quasi angefangen nach dem Krieg. Und das heißt, wir sind da auch noch sehr jung und frisch und müssen uns da definieren. Und sehr vieles wird auch jedes Mal neu erfunden. Jetzt, aber das ist alles sehr, sehr persönlich jetzt von mir als Macher.
Ist total okay. Aber Danke. Die Geschichte mit dem Sprachwitz, dass die Sprache als Vehikel uns vielleicht nicht so sehr liegt. Seid ihr da einverstanden?
Also ich finde, das macht es dann halt genau wieder lustig, weil es hat so was Gefriergetrocknetes. Es ist so runtergeschrumpft und ich finde zum Beispiel lustig, das kann ich gar nicht erklären, weshalb, aber wenn so Leute in Dialekt manchmal miteinander reden und es ist extrem minimiert und sie sagen eigentlich nicht mehr so viel, aber nur schon in einem Momol oder so, steckt dann einfach irgendwie die Pointe.
Dann, ja. Attitüde ist ein großes Ding jetzt auch im Schweizer Humor, denke ich.
Sprachlich runtergedampfte Attitüde.
Wie ich Gabriel angerufen habe, um ihn zu fragen, ob er mitmachen würde bei der Sendung, hat er nichts vom Iltis erzählt, aber hat sofort gesagt, natürlich gibt es Schweizer Humor, den gibt es am Freitagabend zwischen 8 und 10.
Habe ich das gesagt?
Ja, du hast es auch ausgeführt.
Und was habe ich da gesagt?
Dann geht man ins Kabarett und dann lacht man.
Ah, ja, also ich glaube auch, dass die Schweiz oder der Schweizer Humor sehr anfällig ist für Wiederholung oder für Folklore. Ich merke das oft oder ich habe das einmal gemerkt, dass eigentlich der Mehrwert für einige Leute oder für viele Leute in der Schweiz im Humor oft in der Bestätigung der Humorerwartung besteht. Also ich habe einmal im Radio vor vielen Jahren ein Format gemacht, das sich Kensch nennt, also das eigentlich so den
also Kensch.
Kensch, genau.
Auf Zürichdeutsch.
Genau. Dass so diesen bekannten Duktus des Stand-Up-Materials, also hey, what's this about? Oder you know when you're doing this and that. Dass eigentlich das ausarbeitet, aber eben nie zum Punkt kommt und nie zur Pointe kommt. Und ich habe noch nie so viele wütende Zuschriften und Mails bekommen wie damals, was ich am Anfang wahnsinnig seltsam fand. Aber irgendwann hat das Sinn gemacht, weil die Leute sich einfach total verraten gefühlt haben, dass sie nicht mit dem ihnen bekannten Muster belohnt wurden, der Pointe am Schluss. Weil beim Humor, gerade in der Schweiz, dass sich der Schweizer oder die Schweizerin irgendwann mal dass sie diese Synapsen so aufmacht und sich einlässt darauf, dass man vielleicht eine Emotion zeigen könnte, wie ein Lachen. Also wenn ich das schaffe, diese Synapse zu öffnen und ihnen dann aber nicht das gebe, was sie erwarten, ist das ja ein wahnsinniger Vertrauensbruch und da werden die Schweizerinnen und Schweizer wahnsinnig wütend.
Hast du ein Beispiel dafür? Oder waren das längere Episoden? Oder?
Ja, das eine geht zum Beispiel darüber, wo ich so sage, ja, kennt ihr das auch, wenn er so am Morgen duscht hat und nachher wollt ihr also deodorieren und dann habt ihr aber das Hemd schon zugeknüpft, also dann könnt ihr nicht von oben rein deodorieren, sondern mit so unten rein, wenn ihr das Hemd schon in die Hose reingeschopft habt und dann müsst ihr so oben rein deodorieren, also müsst ihr nochmal so zwei Knöpfe aufmachen und dann fällt also der Deo aus der Hand raus und nachher lampet ihr so im Hemd inne und dann musst du aber losrennen zum Bus und nachher rutscht er so während dem Rennen, rutscht er so der Deo langsam vom Hemd in die Unterhose rein, weil du einer von diesen Vollidioten bist, der das Hemd nicht nur mit der Hose, sondern auch in die Unterhose rein shoppt und nachher gehst du im Bus rein und schaffst es gerade und sitzt an und in dem Moment, wo du an sitzt, hast du so den Deo im Arsch drin und denkst, ist jetzt auch egal und dann gehst du zum Flughafen und es geht einfach weiter und weiter und es kommt einfach zu keinem Punkt, bis man irgendwie Jahre später in einer Bar sitzt und einer sagt, hey, findest du Pink Floyd nicht auch scheiße? Und der andere sagt, was fick die Pink Floyd, ist mega gut. Und das ist der Schluss. Und
ja, weil Pink Floyd eigentlich ein Deodorant ist.
Nein, weil Pink Floyd einfach gut ist. Und das ist
ich finde auch sehr lustig, wenn Witze gar keine Pointen haben oder wenn man sie selbst nicht versteht. Aber vielleicht ist das so ein Advanced Level. Also, oder vielleicht ist das auch ein tieferes Level. Aber also natürlich, man könnte es auch so entschuldigen mit, oh, niemand versteht den Witz, ja, ist ja so gut. Aber ich finde schon, das ist ja dann genau wieder lustig, wenn die Leute wütend werden wegen sowas. Weil das ist schon wieder diese, also eigentlich ist einfach menschliches Verhalten extrem lustig. Und das kann man dann wiederum da beobachten.
Da hat der deutsche Comedian Till Reiners hat es mal sehr gut gesagt. Er hat gesagt, als Künstler muss man sich immer dessen bewusst sein, auf der siebten Metaebene ist man immer im Recht, aber selten in Gesellschaft. Und das trifft es, glaube ich, sehr gut.
Was mir gut gefallen hat, ist die Verwendung des Wortes deodorieren. Das war mir so überhaupt nicht bekannt. Aber Das führt mich zu einem Gedanken, der mich immer fasziniert. Eben, wir hatten es vorher von diesem Sprachwitz. Vielleicht ist es so eine gewisse Gewandtheit, so eine Schnelligkeit, die vielleicht die Deutschen ab und zu haben, die uns abgeht. Aber ich finde, manchmal führt das auch zu recht schönem, unfreiwilligem Humor, der Umgang mit der deutschen Sprache. Also ich habe so ein Beispiel hier, es stammt aus dem Fußball. Die 89. Minute und die Spieler massieren sich im Strafraum. Das ist ein wirklich real existierendes Zitat. Von ihr wisst wo. Sportübertragung. Ja, aber trotzdem, eben das mit der Sprache war etwas. Julia, du hast noch was gesagt, von wegen, man muss die Schweiz gut kennen, um Witze darüber zu machen. Mir hat mal ein amerikanischer Satiriker mir gesagt, man muss eigentlich quasi das Objekt, über das man schreibt, muss man nicht nur kennen, sondern auch mögen, um satirisch sich darüber auslassen zu können.
Auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Also klar, es ist immer irgendwie mehr, also ich glaube, jegliche Kunstform, nicht nur Humor, ist erst dann gut, wenn es irgendwie mehrdimensional ist. Also wenn es Schmerz und Freude hat. Oder so. Einfach mehrere Seiten. Es ist ja immer so bei allem.
Trotzdem, ich komme nicht ganz los von dieser Geschichte mit 6 Uhr bis 8 Uhr abends, 8 Uhr bis 10 Uhr abends mit dem Kabarett. Wir haben tatsächlich nicht den Ruf, die Lustigsten zu sein. Ich habe da diese Anekdote wieder gefunden, die ich mal gehört habe von österreichischen Kabarettisten, der gesagt hat, Zürich ist zwar doppelt so groß wie der Wiener Zentralfriedhof, aber nur halb so lustig. Das ist ja doppelt traurig, oder?
Ich glaube aber, man muss einfach mehr in die Nischen schauen, weil es ist vielleicht jetzt nicht so Schweizer Mainstream-Humor, der so über die Grenzen hinaus schwappt, aber es gibt ja schon in den letzten Jahren mehr Formate, oder zum Beispiel auch Zucker ist so etwas, was ziemlich lustig ist, oder auch Güssel, die Webserie von Gabriel oder so. Ich finde schon, es gibt den Schweizer Humor, aber er ist einfach vielleicht genau nicht Freitagabend 8 bis 10, sondern man muss ihn halt so ein bisschen suchen gehen.
Mhm. Und die Wallis auch kennen, um den Zucker lustig zu finden.
Also Zucker ist ja jetzt auch nicht mehr underground, aber also ich will mich einfach wehren gegen diese, es gibt keinen Schweizer Humor, weil vielleicht genau, also es ist halt vielleicht genau, weil er schwer zu finden ist, ist er aber in diesen tiefen Ritzen, wo er liegt, sehr funkelnd.
Aber am Humorfestival in Arosa
ist jetzt mehr ein Hügel und weniger eine Ritze.
Ja, ich habe bis jetzt nichts gesagt, also aber das Humorfestival.
Ah, ja, nur zu.
Ja.
Ja, was willst du sagen?
Es existiert.
Ja.
Findet man dort diesen Schweizer Humor?
Teilweise schon. Ja, klar. Mhm. Ja, teilweise, ja. Ich meine, weiß jetzt auch nicht, wann ich das zum letzten Mal das Arosa Humorfestival wirklich begleitet habe oder geschaut habe. Aber es gibt ja, glaube ich, jedes Jahr diesen Zusammenschnitt von irgendwie Leuten, die da auftreten. Und da geht es ja schon, ist die Breite ja schon von Divertimento-Humor bis zu Stahlberger oder Lara Stoll bis Hazelbrugger oder so. Also das ist... wieso?
Er hat nicht gesagt, wer du vielleicht das Kala
wo. Also das ist auch nicht so gemeint gewesen, sondern so. Also... Ja.
Du hast offenbar Gegensatzpaare aufgebaut, die sind keine.
Nein. Ja. Ja.
Cut.
Nein, ich wehre mich einfach, wie Julia auch schon angetönt hat, so ein bisschen gegen dieses alte Ding, dass das sind die Briten mit ihrem berühmten britischen Humor. und die Österreicher und die scharfen Deutschen und so, die Schweizer, die keinen Humor haben, ich glaube, das ist mir zu einfach. Also ich als Humorist habe dann sofort den Drang, mich über Leute, die über den britischen Humor reden, mich lustig zu machen, weil das dann die nächste Stufe ist.
Wie über unseren Moderator.
Ja, genau.
Zum Beispiel.
Ich habe es nur in die Runde geworfen.
Naja.
Aber ich unterhalte mich wahnsinnig gern mit euch über Schweizer Humor. Ich erwarte ja von euch auch Definitionen und Beispiele.
Dr.
Ja.
Lüdi.
Stimmt.
Ja.
Also das finde ich eine Perle des Schweizer Humors, viel zu wenig berühmt, aber Dr. Lüdi ist wirklich eine psychedelische Erfahrung von Schweizer Humor. Es ist so eine irre Art der Zivilisationsverarbeitung. Er schlüpft so in ganz viele verschiedene Rollen von Sportmoderator über irgendwie Esoterikerin oder Verschwörungstheoretiker. Und dann isst er diese Menschen. Und es ist wirklich auch technisch sehr gut. Also er kann extrem gut parodieren. Aber es ist auch sprachlich sehr dicht und absolut wirr. Es ist eine sehr gute Mischung aus extrem absurd und gute Realitätsbeobachtung.
Und er ist auch wahnsinnig nah an der Realität. Also wenn man ihm zuhört, weiß man nicht genau, ist das jetzt, das könnte auch wirklich jemand sein, der gerade im Zug redet. Und wo man nicht, also wenn es nicht geframed wäre als ja. Humor oder als humoristisches Bit oder so, wüsste man nicht genau, was da passiert. Und vielleicht ist genau das, was ich vorher gemeint habe, damit, dass man Freitagabend 8 bis 10 Humor macht, dass es in der Schweiz, vielleicht tendiert man dazu, dass der Humor da stattfinden muss, wo er gelabelt ist und dass ihn alle als solchen erkennen und genießen dürfen, aber dass das ja nicht mit der Realität irgendwie in Kontakt tritt. Vielleicht ist das eine abenteuerliche Definition, aber
es geht so. Ja. Also es wird ja in die Richtung gehen, die ich gesagt habe, oder? Dass man quasi irgendwie genau weiß, an welchem Moment man lachen muss, weil es als Witz deklariert ist.
Was ja den ganzen Zauber zerstört. Weil Humor ist ja so eine Kunstform, ich weiß nicht, ob das überhaupt das richtige Label ist, aber es findet ja eben überall im Alltag statt und nicht nur auf der Bühne, wenn man sagt, es ist jetzt lustig. Also ich kenne zum Beispiel sehr viele sehr lustige Leute, die vielleicht gar nicht wissen, wie lustig sie sind und sich auch nie auf eine Bühne stellen würden, aber die einfach irgendwas haben in der Sprache oder wie sie Dinge sehen, die wahnsinnig lustig ist.
Also Situationskomik und natürlich Alltagskomik, das findet man natürlich überall. Trotzdem, ich bin nicht ganz, ich wehre mich ein bisschen dagegen, so in diese altertümliche Geschichte reinzugeraten, von wegen, dass ich den Schweizern jeden jeglichen Humor abspreche. Nein, gar nicht. Nur einfach, es ist nicht so ein etabliertes Ding. Und darum hatte ich das, was du damals gesagt hast, von 8 bis 10, fand ich schon noch ziemlich bemerkenswert. Auch wenn es so eine hingeworfene Bemerkung war, vielleicht deinerseits. Aber trotzdem, ja, also dort wird es klar deklariert. Carpi, du hast noch gar nichts gesagt dazu.
Weil es ist ein schmerzhaftes Gebiet. Also ich meine, zynisch, klar, auch ich habe das Gefühl, wenn ich ins Ausland komme, ist das Base-Level an Humor höher. Also ich kann da, ich will in die England-Kerbe, du kannst, Gabriel kann mich dann massakrieren. Ich bin in England angekommen.
Das machen wir dann am 10.
Und am massieren. Ja. Deodorieren und massieren. Und ich bin am Flughafen angekommen und der dort um 2 in der Früh und dort war ein Putzmann. Und ich habe mich mit dem unterhalten und das war der lustigste Mensch, mit dem ich mich seit Monaten unterhalten habe. Und ich habe das Gefühl, kulturell bedingt, ist wahrscheinlich einfach das Base-Level vom Normalsterblichen in England höher als bei uns. Aber jetzt wahrscheinlich, was Kulturschaffende angeht, ist es etwa gleich. Was die Peaks angeht, ist es wahrscheinlich überall gleich, aber das Base-Level ist höher. Meine Theorie, auch jetzt in Österreich zum Beispiel und Deutschland auch, ich habe das Gefühl, es hilft, wenn man mal eine Weltmacht war, und es dann nicht mehr ist. Und dann ist man ist dann so ein bisschen pisst, so kulturell.
Und ständig schlecht gelaunt.
Ja, oder? Und dann man so, wir waren mal wer und jetzt guck, was haben wir noch? Den Humor. Das kann man auch über die Schweiz sagen, wir brauchen den Humor auch nicht. Also es ist auch wirtschaftlich. Ja. Der Markt regelt ja alles und wir brauchen ihn. Also wir kommen ganz gut ohne Humor, klar. Und von dem her, ist es ein Luxusding, wird ab und zu gefördert, wird als Liebhaberei betrieben, aber es ist nicht essentiell, der Humor. Also ein Schweizer kommt sehr gut aus, ein ganzes Leben lang, ohne Humor, total zufrieden. Von dem her ist es Liebhaberei und wer dafür zahlen will, kann zahlen.
Ich glaube auch, das ist so ein Schlüsselding. Es hat mit Wohlstand zu tun und mit Scheitern, weil wenn es einem zu gut, also radikaler Humor ist ja immer auch, man gibt zu, wie lächerlich man eigentlich ist. Und wenn man sich zu sehr in seiner Sicherheit und Wohlstand eingefunden hat, dann kann man, also je mehr man sich zusammen konstruiert hat, desto mehr kann wieder kaputt gehen. Deshalb muss man dann aufpassen. Und deshalb ist vielleicht der etablierte Schweizer Humor auch so bieder oder so verhalten, so herzig, Gabriel Roth-Stiftmäßig, weil man darf nichts riskieren.
Mhm. Du hast einen Kopf in die deutsche VW-Türe, oder?
Wie, was?
Gabriel Roth-Stift. Das war Cabaret Rotstift.
Ah, okay, ich bin zu jung.
Aha. Ja, ich bin hier das Gedächtnis.
Ich auch, ich habe keine Ahnung von Cabaret Rotstift, ich habe sie einfach herangezogen als Vergleich.
Vielleicht. Nein, aber interessant.
Noch schlimmer.
Ja. Interessant ist ja an dem auch, dass ein Motiv hier auftaucht, ein bisschen so, warum macht man überhaupt Witze? Und die Österreicher, einigermaßen in der Vergangenheit, auch eben Großmacht gewesen, Nationalsozialismus und so weiter. Und da entsteht ja auch ein Witz daraus, oder? Ein Witz als Selbstverteidigung, wo man sich wehren muss gegen die Obrigkeit. Das ist auch hier wieder gefasst, vielleicht in 3 Tagen Basler Fasnacht. Vielleicht auch wieder so, an einem Moment, da lässt man dann los. Dort ist der Witz.
Ich glaube,
Jung. Kevin.
Karl Jung.
Kevin nicht, Jung.
Nein, Karl Jung hat ja auch anhand von der Fasnacht, glaube ich, den Schweizer erklärt.
Ah ja?
Und ich glaube, es gibt ein ganzes Essay über genau das, über die legitimierte Ekstase, die Eskapaden, oder dass es quasi in eine Form gepresst wird und durch das ermöglicht wird, aber durch auch eine Art der Perversion ist, glaube ich.
Der politische Witz per se. Ich weiß nicht, ob der so stattfindet auf die Art, wie der vielleicht schon stattgefunden hat. Wenn man sich tatsächlich wehren muss, also DDR zum Beispiel, da hat es nur so gewuchert von Witzen über die Obrigkeit.
Klar, der Zensurwitz, den gibt es natürlich hier weniger, also wo man sich so ein bisschen rumwurmen muss.
Ja. Also so Flüsterwitze auch, ja. Mhm.
Ja, ich meine, politisch ist es ja bei unserem System einfach schon mal so, dass man sich gar nicht gegen das System wehren kann, weil man ja selber das direkt demokratische System ist und dann sich ja wie gegen sich selber wehren müsste. Ein bisschen. Also ist ja nicht so effektiv dann.
Darf ein Witz denn alles?
Jetzt ist die
Frage. Es gibt so einen Twitter-Bot, der heißt Satire darf alles. Und nein, einer heißt irgendwie Was darf Satire? Und der gibt dann so schöne Antworten wie Satire darf karamellisierte Birnen servieren. Das antworte ich auf diese Frage.
Ja, Haselbrugger hat es mal sehr gut gesagt. Satire darf alles, auch mich am Arsch lecken. So.
Ja. Für mich ist halt die relevante Frage, auch wieder eine Stock-Antwort. Was darf Satire ist weniger relevant als was darf Satire kosten? wir sind alles hier im Raum Ex-SRF-Menschen oder es ist wie in einer destruktiven Beziehung. Wir wurden zwar geschlagen, aber wir kriechen immer wieder zurück zum Mutterhaus. Mhm. Und dort ist die Frage nicht, was darf Satire? Es gibt inhaltlich keine großen Beschränkungen. Es ist alles budgetär.
Mhm. Echt? Okay. Mhm. Ja gut, also ich meine, das sind Ansichtssachen natürlich. Habt ihr eigentlich einen Lieblingswitz? Habt ihr einen mitgebracht? Etwas, was ihr wahnsinnig lustig findet? Ich möchte ja mal ein bisschen konkret
was. Ich habe etwas vorbereitet, genau.
Mach mal.
Genau. Was ist die Lieblingsmusikrichtung von Fröschen?
Reggae.
Danke.
Also mein aktueller Lieblingswitz ist ein Witz, der ein unfreiwilliger Witz ist, der eigentlich ein Witz wäre, der mein Sohn mir erzählt hat. Der ist jetzt in der 2. Klasse und etwa vor 2 Jahren oder so hat es angefangen, dass er aus dem Kindergarten Witze nach Hause bringt. Und es sind so diese Witze, was ist weiß und geht den Berg hoch, eine Lawine mit Heimweh. So diese, diese Witze, die man so kennt. Und dann kam er nach Hause und man merkte immer, jetzt hat er wieder einen Witz von irgendjemandem mitgekriegt. Und dann kommt er so nach Hause und sagt, Papa, war sich orange und laufte Bergdruf. Und ich so, ich kenne den Witz, ja. Und der freut sich so, mir das zu sagen. Ich so, nein, ich weiß nicht, was ich ist. Und dann merkt man so, wie er so überlegt und er hat es irgendwie vergessen. Und dann sagt er, es Clementinli. das finde ich, das ist der perfekte Witz, weil er wusste den Witz eigentlich, hat auch die Pointe fast richtig wieder eingesetzt, aber dadurch, dass es diese Verfremdung ist von diesem Witz und diese Pointe, die man eigentlich erwartet, weil man sie schon kennt, nicht stattfindet, das fand ich großartig.
Mein Deutschlehrer hatte einen Lieblingswitz, den er uns erzählt hat. Vielleicht könnt ihr mir den erklären. A verkauft B eine Kuh. Wer hat recht?
Klassischer Antiwitz auch, wie das mit dem, was hat Heimweh? Die Lawine hat Heimweh. Ja.
Julia?
Ich habe keinen Witz vorbereitet, aber ich kann einfach eine random Anekdote erzählen. Also ich finde manchmal, meine Mutter sehr lustig, aber ich glaube, sie meint es nie absichtlich, wenn ich sie sehr lustig finde, weil sie ruft mich manchmal an und sagt dann relativ kontextlos solche Dinge wie: Nein, weißt du, ich finde es gut, dass du immer so Kulturjobs kannst machen, da passt ja auch besser zu dir, als wenn du jetzt müsstest in einem Schlachthaus Knochen zusammenlesen. oder einmal hat sie mich angerufen und gefragt: Julia, kiffst denn du manchmal? Also für mich schmeckt Cannabis nach totem Müsli. Deshalb finde ich, ich will einfach, dass mich meine Mutter anruft und dann habe ich wieder.
Dann ergibt sich das
Material.
Nächste Programm von selbst, oder?
Ja.
Ich sehe schon. Glühbirnenwitze?
Wie viele Ostfriesen braucht man?
Zum Beispiel, also es gibt tatsächlich ein paar gute. Einen über New York fand ich ziemlich, ziemlich hübsch. Kann man auch auf Zürich anwenden, wenn man will.
Kannst du einen guten Glühbirnenwitz mal erzählen?
Wie viele New Yorker braucht es, um eine Glühbirne auszutauschen? Geht dich gar nichts an. Wie gesagt, kann man anwenden, auch hierzulande. Ja, gut.
Ich glaube, du hättest erst mit einem normaleren Witz anfangen müssen, um dann, bevor du es brichst, das Muster. Es ist jetzt, ich will jetzt hier nicht Humorkritik betreiben, aber Erik, nein.
Ja, fandest du den anderen auch schon zu intellektuell?
Nein, du müsstest erst einfach anfangen.
Also Glühbirnenwitz, es gibt ein paar. Es gibt nochmal einen New Yorker. Mhm. Es braucht zwei davon. Einer mixt die Drinks, der andere ruft einen Elektriker an.
Ah.
War das einfacher?
Ja.
Der hätte jetzt zuerst kommen müssen.
Aber es tut mir total leid. Ich bin nicht so geübt im Pointenschreiben, merke ich gerade. Aber jedenfalls, so soll es sein.
Darf ich noch einen kritischen?
Bitte schön.
Nur zum das Publikum.
Was?
Testen.
Das Publikum?
Hm? Testen. Wie viele Feministen braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln?
Drei.
Richtig.
Wieso?
Aber ich weiß nicht, warum. Eine, um die Glühbirne zu wechseln, und zwei, die einen Doc-Film darüber machen.
Ah, sehr schön. Er ist auch einer, der in die Zeit passt, oder?
Ja.
Ich finde, man kann so, wenn man will, wenn man Humor-Seminare machen wollen würde, ich könnte das am besten, glaube ich, anhand von Memes, wenn man diese Abstraktionskurve darstellen will, weil es gibt so, Memes sind so gewachsen, so relativ klassisch, klassische Pointen, klassische Witze. Und jetzt gibt es so eine wirklich auch die siebte Metaebene von, es ist nur noch so geschredderter Schrott. Und es ist überhaupt nicht mehr verständlich, wenn man muss wieder die ganze Meme-History irgendwie kennen und dann findet man das lustig. Und das, also ich würde gerne ein kulturhistorisches Seminar haben an einer Uni, wo ich Memes zeigen, falls mir jemand einen Lehrstuhl geben möchte. Dann. Ich finde, glaube ich, Memes fast die beste Errungenschaft des 21. Jahrhunderts.
Auch das Einzige, das übrig bleiben wird.
Das können wir ein anderes Mal diskutieren. Ich wollte jetzt zum Schluss unseres Gesprächs noch schnell sagen, nachher wird ein zweiter Podcast aufgezeichnet, den kann man hören unter Literatur pur. Und dann ist der Autor Raphael Zehnder zu Gast und wird Humor im Krimi diskutieren. Und dabei geht es um diesen neuesten Kriminalroman, Müller und der Himmel über Basel. Und ich möchte mal ganz schnell noch eine Stelle vorlesen, die ungefähr zeigt, wo es hier hingeht. Blue Monday, New Order. Montag. Nach den Entsagungen des Wochenendes darf die Bevölkerung in der Innenstadt wieder leben. Einkaufen, ein Kau-Kau, Fan-Fan. Ein Kau-Kau-Kau, Fan-Fan-Fan. Buy or die. Die Läden bieten Vielfalt und Aktionen. Wochenknaller, Rabattblitze, Rappenspalter, Superpreise, Gegenstände. Du hättest nie gedacht, dass sie existieren, doch jemand erwirbt sie und erhält dafür zusätzlich Treuepunkte. Alles auf Kurs aus? Fragt die Filialleiterin den Rayonchef und der antwortet: Voll in Ekstase, die Hasen. Und meint die Kundinnen und Kunden. Bargeld oder kontaktlos? Egal, wir nehmen's, her damit. Mehr dazu im Gespräch mit Raphael Zehnder dann in Literatur pur. Dies war der Kulturstammtisch. Herzlichen Dank für die Teilnahme im Gespräch, Julia Kubik, Carpi und Gabriel Vetter. Mein Name ist Erik Fackung.